Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin der Produzent dieses Podcasts und meine Firma Wortlieferant und Mobilitätsjournalist. Und mit mir ist wie immer hier mein Co-Host und das ist der
Stefan Tschirschwitz. Hallo.
Stefan, worum geht's denn hier in unserem Podcast?
Unser Podcast dreht sich um die große Mobilitätswende und wir versuchen immer mit Menschen zu sprechen, die Mobilitätswende aktiv gestalten oder vielleicht mittendrin stecken. Heute haben wir, glaube ich, von beiden Seiten was dabei, so ein bisschen Nutzerperspektive und so ein bisschen das Orchestrieren hintenrum, wenn ich das mal so sagen darf. Im Gegensatz zu sonst, Tobias, da sagst du immer, wen hast du uns heute mitgebracht? Aber heute müssen wir es mal umdrehen.
Diesmal
weil
ich die Runde, Gäste mitgebracht.
Die hast du mitgebracht, von daher schubst dich noch einmal rüber. Wen haben wir denn heute dabei?
Ja, wir haben heute zwei Gäste da. Das glaube ich auch, hatten wir glaube ich auch noch nie. Das ist zum einen der Raul Krauthausen und der Daniel Beutler. Und wir sprechen heute über ein Thema, ja, ich weiß gar nicht, wie man es benennen soll. Es geht um Hindernisse eigentlich bei der Mobilität, oder? Um Zugänge und so weiter. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen besser in Worte fassen. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Selbstvorstellung unserer Gäste. Wer von euch beiden will anfangen? Jeder von euch hat 60 Sekunden, sich vorzustellen. Ja, sie reißen sich drum. Ja. Okay, super. Also ich halte hier eine Uhr gleich rein und dann geht's los. Ist mir an sich auch egal, wer von euch beiden anfängt. Hauptsache, einer fängt an zu reden, wenn die Uhr läuft. Auf geht's.
Dann fange ich an. Daniel Beutler, 43, Papa und Ehemann. Hab wirklich einen Verkehrs-Background, also auch Verkehrswirtschaft studiert. Hab 8 Jahre bei der DB gearbeitet. Unter anderem war ich am Ende verantwortlich für Westeuropa in Paris. Hab dann zu einem Startup gewechselt, das erst Captain Train hieß, wurde dann von Trainline aufgekauft. Am Ende waren wir so 800 Leute, sind 2019 an die Börse gegangen. Heute bin ich Aufsichtsratsvorsitzender von Transreport, einer wachsenden Tech-Plattform um das Thema Barrierefreiheit und von Ray Europe und Executive Coach und begleite Gründer in ihre Phase vom Startup zum Scale-Up. Und Investor, was ja vielleicht später auch nochmal ganz interessant ist, in Startups, die auch die Mobilität verändern wollen, unter anderem in das Hamburger Startup Moven und Dream, beide übrigens mit 2 Powerfrauen besetzt. Ich muss aber sagen, das Größte, was ich natürlich jemals erreicht habe in meinem Leben, ist natürlich das Aufsetzen dieses Podcasts damals mit Tobias zusammen.
Genau, du warst lange Zeit mein Co-Host. Wunderbar, danke dir, Daniel. Raul.
Ja, ich bin Raul Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, engagiere mich seit über 20 Jahren in dem Bereich mit einer eigenen Organisation, nennt sich Sozialheldinnen. Wir machen viele Projekte im Thema Inklusion und Innovation, meistens digitale Lösungen. Eines unserer bekanntesten ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, also so eine Art Google Maps für Menschen im Rollstuhl, wenn man es vereinfacht formulieren möchte. Wir beschäftigen uns aber auch ganz viel mit Mobilität in Bezug auf ÖPNV oder barrierefreie E-Ladesäulen und so weiter und so fort. Da ist noch eine Menge Luft nach oben, alleine aus der Perspektive der Innovation. Und es geht mir gar nicht so sehr um diesen Charity-Aspekt von behinderte Menschen wollen auch irgendwo mitmachen. Und es geht auch darum, dass ganz viele Innovationen auch versäumt werden, wenn wir behinderte Menschen nicht beteiligen an den Entwicklungsprozessen, weil am Ende barrierefreie Lösungen immer für alle Menschen später besser sind und nicht nur für die sogenannten behinderten Menschen. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, super. Da hast du also was sehr Wahres gesagt. Mir ist das, also kleine persönliche Anekdote, hier, ich lebe ja in und um Hamburg und im Verkehrsnetzplan sind so die barrierefreien Stationen mit so einem kleinen Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. Und dann weiß man, okay, da geht das und da geht das nicht. Da hatte ich immer, okay, das wird für mich vielleicht mal in 30, 40, 50 Jahren interessant. Und dann wurde ich Vater und hatte den Kinderwagen immer dabei. Ne? Zack. Ja. Also sofort den Case. Ja. Und schon bist du im Club derjenigen, die diese Karte absuchen und fluchen und sagen, wieso komme ich hier eigentlich nicht gescheit runter. Also das finde ich, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Barrierefreiheit ist immer gut.
Da hast du recht. Allerdings ist das das Beispiel, das immer genannt wird. Also jeder Mensch, mit dem ich darüber spreche, die haben dann diesen plötzlichen Aha-Moment, sobald sie den Kinderwagen schieben. Was wir dann trotzdem kritisch hinterfragen müssen, ist, warum passiert dann trotzdem nichts? Also wenn es so viele Menschen mit Kinderwagen gibt, warum scheint das nicht ernst genommen genug zu werden? Und zweitens vergesst mir beim Kinderwagen sehr oft, im Zweifel kann man den noch tragen und man schiebt diesen Kinderwagen 3 bis 5 Jahre. Und danach kann das Kind selber laufen und dann hat man es auch wieder vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mittlerweile ist mir das wieder wurscht, sozusagen, aus der Subjektiven.
Später, wenn wir älter werden und dann quasi mit 55 die Knie wehtun. Und da dann quasi, und das muss man mal, wenn man sich jetzt anguckt, wie die demografische Entwicklung ist, die Menschen sind alt in Deutschland und die werden anscheinend in der Barrierefreiheit auch gar nicht als Zielgruppe ernst genommen.
Das ist so, und ihr seid jetzt schon direkt ganz tief reingesprungen. Ich hole euch noch einmal kurz zurück. Gebt mir mal noch 3 Assoziationen, die wollen wir von unseren Gästen immer noch hören, zum Thema Mobilitätswende. Wenn der Begriff klingelt, was schießt euch dann als erstes durch den Kopf?
Daniel, du hast es studiert.
Das ist ja immer das Gefährliche. Also bei mir auf jeden Fall das Thema bessere Infrastruktur. Das ist immer das Erste, was mir in den Kopf kommt, muss ich sagen. Und zwar, das gilt natürlich sowohl für Infrastruktur, Schiene, solche Geschichten, aber auch wirklich irgendwie Internet oder so. Ich war jetzt letzte Woche in München, im Münchner Hauptbahnhof, kein Empfang. Also da weiß ich irgendwie auch nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ne?
Okay, Infrastruktur. Raoul, was denkst du bei der Mobilitätswende?
Bei der Mobilitätswende denke ich an verschlafene Chancen, weil das Wort wird ja mindestens seit 20 Jahren bemüht. Also seitdem ich zumindest da in dem Thema unterwegs bin. Und ich frage mich, was eigentlich sich seitdem gewendet hat.
Das zähle ich jetzt aber noch nicht als die dritte Assoziation, weil ich will noch eine Möglichkeit schaffen für eine positive Assoziation. Habt ihr noch eine dritte im Bunde? Weil Infrastruktur und verpasste Chancen waren es beides so ein bisschen negativ konnotiert.
Genau. Gib uns einen kleinen Sonnenschein.
Ja, ich würde das Wort Gamechanger vielleicht benutzen, weil es hat natürlich das Potenzial, alles zu verändern. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Klaus, war gestern oder vorgestern, wurde ja dieser Bericht für im Prinzip die Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, wie der genau heißt, da geht es darum, ob wir unseren CO2-Abdruck einhalten und bis 2030 das so reduzieren, wie wir uns das vorgenommen haben. Und alle Ressorts haben das ja erreicht, weil jetzt ja so ein bisschen das vermischt werden darf. Ne? Früher war es ja so, jedes Ressort musste diese Ziele erreichen und jetzt geht es ja nur noch quasi across the board, wie man so schön im Englischen sagt. Und vor allem der Verkehrssektor hat es halt komplett verfehlt. Ja? Und da wird dann ja ganz deutlich, dass das Potenzial da ist. Wenn man da die richtigen Stellschrauben hinbekommt, kann man das Thema insgesamt lösen. Und von daher ist das für mich erstmal was Positives, weil ich glaube daran, dass wir das hinbekommen.
Ich habe immer ein Problem mit diesen ganzen Buzzwords, Wende und Game Changer und so. Das sind so, man kann das, ich würde es gerne mit konkreten Beispielen füllen. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Digitalisierung, auch ein Buzzword, der ein großes Potenzial bietet, zum Beispiel alleine mit der Interoperabilität der verschiedensten Apps, Anwendungen und Dienstleistungen. Also es ist ja scheinbar immer noch eine halbe Raketenwissenschaft herauszufinden, welcher Aufzug in Hamburg oder in Hannover an einem S-Bahnhof funktioniert. Und diese Information ist aber im Zweifel genauso kritisch wie, wann kommt die S-Bahn? Und frag mich, warum diese Infos immer noch so stiefmütterlich auch für die NutzerInnen zur Verfügung gestellt werden.
Die Nuss ist noch nicht geknackt auf jeden Fall. Vielleicht einmal zu Beginn, wie ist denn so gerade der Stand der Dinge beim Thema inklusive Mobilität in Deutschland? Ihr habt ja beide, Daniel und Raoul, verschiedene Sichtweisen drauf, denke ich. Daniel, du hast ja nun sehr lange auch die Deutsche Bahn von innen kennengelernt und kennst da vielleicht auch die dahinterliegenden Prozesse. Aber Raoul, du hast wahrscheinlich oft einmal das Thema, dass du sagst, ey, was ist das hier für ein Mist? Und hast wahrscheinlich auch sehr viele konkrete Ideen, wie man es verbessern könnte.
Ja, ich glaube, was meine Position hier in der Runde vielleicht sein kann, dass ich bin nicht nur Nutzer, sondern ich kenne mich auch einigermaßen aus. Ich habe mich auch schon viel mit Anwendungen und ProduktmanagerInnen in den verschiedensten Unternehmen unterhalten. Gleich eine Sache vorweggeschickt, in Deutschland glauben wir ja ganz oft, wir sind sehr gut in irgendwas. Wir sind irgendwie so die entweder Moralpolizei in der Welt oder auch technologisch weit vorne. Aber ich war letzte Woche in Barcelona und ich muss sagen, Barcelona ist, was barrierefreie ÖPNV angeht, in der Stadt besser als jede Stadt in Deutschland. Alleine weil jedes dritte Taxi barrierefrei ist. Und zwar ungefragt. Also das ist einfach so. Ich kann mit Freenow, kann ich mir ein barrierefreies Taxi buchen. Wenn ich das in Berlin machen will, dann storniert der Fahrer meine Fahrt, weil er zu weit weg ist und sich deswegen nicht lohnt. Oder ich finde gar kein Fahrzeug. Und das ist schon mal interessant, dass wir immer so lächeln. Also wir gucken ja teilweise spöttisch auf Spanien, ne, weil wir immer noch im Kopf haben, das ist, keine Ahnung, Entwicklungsland in Europa und so. Aber die haben viele Sachen richtig gemacht. Du findest in jeder kleinsten Bar eine barrierefreie Toilette. Mhm. In Deutschland ist das immer noch nicht der Fall. Und die U-Bahn, die Busse sind fast alle barrierefrei. Busse auf jeden Fall. Dass man schon auch sagen kann, vielleicht können wir was von Spanien lernen. Und wenn wir jetzt uns die Frage stellen, was könnte man hier besser machen, dann ist es, glaube ich, dass die Gesetzgebung hier einfach noch viel zu schwach ist. Wir viel zu sehr auf Freiwilligkeit appellieren, auf Kann-Maßnahmen und nicht auf Muss-Maßnahmen setzen. Dass wir, obwohl der ÖPNV seit 2022 barrierefrei sein soll,
ja,
es immer noch nicht ist,
ja,
und da aber auch nicht sanktioniert wird. Und dann immer gesagt wird, dafür ist kein Geld da. Und ich glaube, das haben andere Länder aber besser raus.
Vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen ergänzend. Ich habe ja in Paris gelebt, also ich stimme dir zu bei ganz vielen Sachen. Ich glaube, so ein bisschen der Unterschied bezüglich der Infrastruktur ist, dass natürlich die U-Bahn in Spanien, ich glaube, die wurde mit den Olympischen Spielen gebaut, in Barcelona vor allem. Ne?
Die ist 100 Jahre alt. Ich habe extra gegoogelt.
Ja? Okay. Ja. Ich dachte, dass das okay, vielleicht daran liegt. Okay. Weil in Paris ist das auf jeden Fall der Fall. Ne? Da ist halt ein großes Problem, ja, dass das nicht funktioniert. Ich habe damals mal mit der Direktorin von der RATP gesprochen. Die haben gesagt, es ist deutlich günstiger, jedem Taxi zu zahlen, als diese Bahnhöfe umzubauen. Ne? Das heißt,
aber also, ich war in Paris auch. Das stimmt, keine Bahn ist barrierefrei, außer die U4. Allerdings ist die Pariser U-Bahn auch nur nennenswert wenige Jahre älter als die Berliner U-Bahn. Muss ich es auch hinbekommen haben.
Ja, das stimmt. Das ist dann eine Frage des Willens. Aber das ist genau mein Punkt. Ne? Ich glaube, in Deutschland, wir sind nicht gut genug. Da braucht man nicht drüber zu reden. Ich glaube, nur im Bereich der Infrastruktur sind wir jetzt nicht die Allerschlechtesten. Ein bisschen was tut sich. Aber es gibt ja immer zwei Sichten aus meiner. Also es gibt die Infrastruktur. Nur wenn man die Infrastruktur nicht regelt, dann braucht man eine Begleitung in irgendeiner Form. Dann braucht man eine Plattform. Dann braucht man eine andere Lösung. Ne? Und ich finde, daran wird nicht genug gearbeitet. Da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber diese technischen Lösungen, die es da gibt, ich finde, die werden nicht ausreichend genutzt. Und ich glaube, das Hauptproblem heute ist, wir sehen da ein Problem und sehen es irgendwie als Kostenfaktor, anstatt die Menschen zu sehen. Und ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, was Raoul gesagt hat, weil wir reden hier über eine riesige Masse an Menschen. Ja? Also wir reden hier über 13 Millionen Menschen mit Behinderung und wir haben heute 20 Millionen Menschen, die über 65 sind. Sagen wir mal, dass in den nächsten 10 Jahren die Hälfte von denen irgendwie auch eingeschränkt ist in der Mobilität. Dann reden wir von einem Viertel der Bevölkerung. Und wir haben das mal übersetzt in Potenzial, in Wirtschaftsleistung, weil ich glaube, so kann man Leute am Ende bekommen. Wir reden hier von 250 Milliarden Euro, die wir einfach auf der Straße liegen lassen. Das heißt, selbst wenn man sagen würde, aus ökonomischer und Kostensicht müsste man was tun, aber aus meiner Sicht ist es immer besser, Menschen zu sehen und es geht da ja um das Thema Flexibilität. Ja? Also, dass man sagt, jeder kann zum Beispiel einfach kommen und losfahren. Ja, Raoul, du hast das neulich mal irgendwie gepostet, das fand ich auch wieder so, dass man halt Bescheid sagen muss, dass man Zug nehmen möchte. Ne?
Ja.
Aber das sind so Sachen, ich habe da
Tag
auch
vorher oder so, ne? Oder? Ist das nicht so, 24 Stunden vorher muss man sagen, ich möchte dann und
ja,
dann
von
da nach da?
Das ist nicht verpflichtend, aber es wird empfohlen, sonst können sie an die Fahrt verweigern.
Das ist verrückt, ne?
Ja,
also, das ist krasse Benachteiligung.
Ja, aber da gibt es ja Lösungen, ne? Also, da muss ich echt mal Werbung machen für Transreport. Also, in UK ist das so, 48 Stunden war Vorlauf und das war da so, da musste man irgendwo anrufen und dann hoffen, dass die Person, die einem das am Telefon bestätigt hat, irgendwie auftaucht, ne? Und jetzt gibt es dafür eine digitale Lösung, die ist eingebaut in die Buchungsplattform und jetzt kann man eine Stunde vor auftauchen, das ist schon mal deutlicher Fortschritt. Und vor allem, man hat den Namen der Person. Ja, das heißt, man muss auch Lösungen schaffen, die natürlich nicht nur für den Endkunden, sondern auch auf der Operator-Sicht das abbilden. Ne? Aber dadurch schafft man Verbindlichkeit und man schafft halt mehr Flexibilität. Und das, finde ich, das wird nicht ausreichend genutzt. Und wenn man es nur als Kostenfaktor sieht, dann ist es erstmal schwierig. Und heute, das muss man auch dazu sagen, sind die Züge relativ voll, Flüge sind komplett voll und deshalb wird heute das Problem eigentlich noch so ein bisschen hinten angestellt. Ne? Und das wird sich aber ändern.
Aber erklär noch mal kurz die Zahl. Ist das quasi Transportdienstleistungen, die nicht in Anspruch genommen werden und wo dann Erlöse erzielt werden könnten? Oder ist das eher so Wirtschaftsleistung, die nicht erbracht werden kann? Oder wie
das sind Transportdienstleistungen plus nachgelagerte. Ja, also keiner nimmt ja ein Transportmittel, weil er Lust hat, Bahn zu fahren. Oder
meine Kinder schon.
Fans. Also. Gibt es auch, habe ich wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber eigentlich will man ja irgendwo hin. Und das heißt, wenn ich da nicht hinkomme, dann nehme ich auch die Folgeleistung nicht in Anspruch. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir müssen halt uns eigentlich angucken, was möchte denn der Nutzer damit machen? Er will hinterher in die Oper gehen, keine Ahnung was, ja.
Bevor wir da noch weitermachen, können wir noch einmal klären, was versteht man oder ihr eigentlich unter Barrierefreiheit? Also ein paar Sachen haben wir jetzt ein bisschen durchgeklungen, ne? Ich nicht 2 Tage vorher anrufen müssen, wenn ich einen Zug besteigen möchte. Vorhin hast du das mit Aufzug und Rolltreppe oder Bahnhof beschrieben. Könnt ihr uns noch mal ein paar Beispiele geben von physischer und digitaler Barrierefreiheit, damit wir das noch ein bisschen besser abstecken?
Ich versuche mal, das zu ergänzen, jenseits von dem, was sich wahrscheinlich die ZuhörerInnen denken, wenn wir das Thema Barrierefreiheit hören. Ist ja klar, ne? Es geht dann irgendwie stufenlos, Menschen im Rollstuhl, dass sie irgendwie klarkommen. Das ist ja ein No-Brainer. Jeder, der einen Kinderwagen schob, weiß, was Probleme sein können. Allerdings würde ich es gerne ergänzen um andere Aspekte. Also zur Barrierefreiheit gehört zum Beispiel auch das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip. Davon haben wahrscheinlich noch nicht so viele gehört. Also das bedeutet, jemand, der blind ist, muss auch auf akustischen oder haptischen Wege in der Lage sein, das Verkehrsmittel nutzen zu können. Oder jemand, der gehörlos ist, muss auch in der Lage sein, auf rein visueller Ebene dieses Verkehrsmittel nutzen zu können. Das bedeutet, da wo Ansagen gemacht werden, auch Bildschirme, die wir anzeigen, genauso aktuell haben. Oder eben, wenn ich blind bin, die Ansagen gemacht werden, weil ich den Bildschirm nicht lesen kann. Das sind Aspekte, die man digital wahrscheinlich einfacher lösen könnte, als in einer Pariser U-Bahnhof, der 200 Meter unter der Erde ist, einen Aufzug zu installieren, das wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger ist und dann eben oft auch mit Kostenargumenten schnell wegargumentiert wird. Für mich gehört Barrierefreiheit aber noch einen Schritt weiter, nämlich die Customer Journey. Also nur weil etwas geht, ist es noch nicht komfortabel. Und wenn ich eine kostenpflichtige Hotline anrufen muss, um irgendwo ein Taxi zu bekommen oder einen Mobilitätsservice von der Deutschen Bahn zu bekommen, nur weil die es nicht hinbekommen haben, dass der barrierefrei ist, der Zug, ist es ein Problem. Oder was die wenigsten Leute wissen, wenn ich am Göttinger Hauptbahnhof ankommen möchte, dann habe ich das vor 22 Uhr zu tun, weil nämlich nach 22 Uhr es kein Bahnpersonal mehr am Bahnsteig gibt. Und die sind aber dafür zuständig, mir aus dem Zug zu helfen. Das heißt, wenn der Zug 22.01 Uhr ankommt, und das ist mir wirklich passiert, dann wird mir die Fahrt verweigert, weil die Person am Bahnsteig keine Überstunden machen darf. Und dann denke ich so, ja, man fühlt sich dann als Fahrgast zweiter Klasse. Man bezahlt aber den vollen Preis. Ja. Und das meine ich mit Customer Journey, dass die nicht zu Ende gedacht ist. Es gibt in Berlin... wurde groß gefeiert und angekündigt vom Land, dass die Stadt irgendwie mehrere Taxis barrierefrei umbauen lässt und das auch finanziert. Die haben aber nicht sichergestellt, dass dann auch die Information digital vorliegt, welches Fahrzeug aufgeflottet ist, also auf der Straße fährt. Das heißt, Jetzt fahren also angeblich barrierefreie Taxis in der Stadt, aber niemand weiß, wo die sind und wie man sie erreichen kann. Also auch wieder Geld aus dem Fenster geworfen, weil es nicht von Anfang bis Ende durchdacht wurde. Es ist eben nicht sichergestellt, dass FreeNow weiß, welche Fahrzeuge barrierefrei sind. Oder es sind offensichtlich zu wenige, sodass Taxifahrer es sich leisten können, zu sagen, nee, die Fahrt mache ich nicht.
Aber Barrierefreiheit, um das noch einmal noch weiter zu fassen, hat jetzt nicht nur was mit dem ÖPNV, dem Bahnhof zu tun, dem Bus. Du hast ab und zu mal Taxi erwähnt, vielleicht als Teil des ÖPNVs. Aber vielleicht auch nochmal, also so stelle ich mir es zumindest vor, mit dem Rollstuhl durch die Straßen zu fahren. Also Berlin und Kopfsteinpflaster, also das nervt mich schon als Fahrradfahrer häufig. Ist wahrscheinlich auch ein Barrierefreiheitsthema so im städtischen Umfeld. Oder wie hört es dann auf bei dir mit der Definition Barrierefreiheit?
Ja, das natürlich auch. Ne? Also kein Kopfsteinpflaster, keine Bordsteinkanten, die hoch sind, ausreichende Ampelschaltung. Klar, das ist ja logisch. Dafür würden auch FahrradfahrerInnen profitieren. Das ist jetzt nicht nur etwas, das Menschen mit Behinderung betrifft. Und ich kann mich erinnern, ich bin in Berlin aufgewachsen. Das heißt, ich bin Berliner und ich kann mich noch erinnern, dass es hier in Berlin Busse gab, die nicht barrierefrei waren. Also kein einziger. Alle Busse hatten diese zwei, drei Stufen.
Drei Stufen, ne?
Genau. Und dann hat man in den 90er Jahren die barrierefreien Busse eingeführt. Jetzt können quasi behinderte Menschen in anderen Stadtteilen sehen, wie wenig barrierefrei die Gastronomie ist. Das heißt, es bringt natürlich nichts, einfach nur von A nach B zu kommen, wenn B nicht barrierefrei ist.
Ja, okay, gut. Also glaube ich, dass das irgendwie durchdacht sein muss, um es positiv auszudrücken, zumindest mal den ersten Schritt geschafft und dann das nächste halbe Jahrhundert an der Barrierefreiheit der Kneipe mitarbeiten.
Das Absurde ist doch, und da würde ich gerne für sensibilisieren, dass in dieser ganzen Debatte über barrierefreie Mobilität, barrierefreie Bildung, barrierefreier Arbeitsmarkt, was auch immer, immer so getan wird, als ob behinderte Menschen plötzlich aus den Erdlöchern aufgetaucht wären und jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Aber es gab sie ja schon immer. Und man hat damals auch schon gewusst, dass Aufzüge cool sind. Ist jetzt, ich weiß nicht, warum sie permanent vergessen werden und jetzt es anscheinend wieder auffällt. Da würde ich gerne nochmal kritisch reinblicken.
Wobei, da denke ich manchmal so, das ist ja schon abgefahren, ne? Weil als Deutschland aufgebaut wurde, also 1945 und folgende, da gab es reichlich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Hätte man sich denken können, dass Deutschland zum Musterland wird, ne?
Und man kann es auch wirklich anders sehen. Also ich war neulich vor ein paar Jahren in Tokio und da ist ja eine Kultur sehr technologieoffen. Und die lösen einfach jedes Problem mit Technik. Führt zu einer barrierefreieren Stadt, weil einfach alles mit Apps und automatisch und barrierefrei plötzlich gemacht wird, weil es ein Komfortfaktor ist und nicht ein Faktor, den man auch noch machen muss. Denn in den USA ist Barrierefreiheit verpflichtend noch, sodass ich dort letztendlich McDonald's verklagen könnte, wenn sie keine barrierefreie Lösung anbieten. In Deutschland gibt es dieses Klagerecht nicht.
Wie ist das jetzt, also du hast ein bisschen anklingen lassen, Daniel, das Wirtschaftspotenzial und wenn man in die Zukunft schaut und die sich verändernde, alternde Gesellschaft und was dann da mit dazukommt, also rein auf dem Potenzialtableau müsste man sich doch da die Finger danach lecken. Ist das
macht
so?
Macht deine Firma
also
ja auch.
Also deine Firma ja, aber seid ihr da ein Unicorn oder ein Einzelfall oder ist das wirklich ein Themenfeld, was auch an Wirtschaftspotenzial, Wirtschaftskraft, an Investment wächst?
Also ich glaube tatsächlich, blind, ne? Und das hat Raoul ja auch schon anklingen lassen, ich glaube, dass ein Teil des Themas tatsächlich gelöst wird über unsere demografische Entwicklung. Ja, also dann wird man nicht sagen, wir finden Lösungen für Menschen mit Behinderung, sondern wir finden Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, aber weil halt dieser andere Teil der Älteren immer weniger mobil sein wird. Ja, ich glaube, dass das schon ein großes Thema ist. Und heute ist es einfach so, gucken wir uns doch mal an. Irgendwie Lufthansa, Flüge sind voll. Bahn hat zwar ein Kostenthema, am Ende ist es aber ein Staatsunternehmen und die Schulden werden immer ausgeglichen. Das heißt, es gibt ja eigentlich keinen Handlungsdruck, wenn man jetzt mal nur auf die Mobilität schaut. Ja, und genauso ist es bei allen bestellten Verkehren im ÖPNV. Da ist es jetzt nicht so wichtig, dass die Busse voll sind. Ja, das ist einfach das Problem. Wir sehen ja nicht den Menschen dahinter, sondern wir gucken uns im Prinzip die gesamte Gesellschaft als Kostenfaktor an. Und wer das nutzen kann, ist gut. Und wer nicht, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Wenn wir das drehen und wenn wir merken, da brechen uns nochmal 10 Millionen Menschen von 80 Millionen weg plus insgesamt eine sinkende Bevölkerung, dann haben wir wirklich ein Thema. Und dann wird das, glaube ich, nochmal anders auf die Agenda kommen. Und wir reden hier nicht von 20, 30 Jahren, sondern eher 5 bis 10. Ja. Von daher, das wird schon angegangen. Ich gebe Raoul aber völlig recht, wir müssen dieses Thema Technologie, also Infrastruktur ist immer schwer. Infrastruktur ist immer lange, langsam, dauert, kostet, ne, und so weiter. Planung, dann reden wir hier von 20 bis 30 Jahren. Das andere Thema Technologie, alle Themen, die er angesprochen hat, die stören mich ja auch. Und ich kann ganz normal laufen heute, ja. Kann sich auch ändern, aber die stören mich auch. Mich nervt das auch total, wenn ich nicht weiß, ist mein Zug in der richtigen Reihenfolge, kommt der Anschlusszug, ich habe einen Koffer, geht der Fahrstuhl und so weiter. Nur ich kann ihn dann, wie du richtig beschrieben hast, in die Hand nehmen und hochhieven. Aber das grundsätzliche Problem, dass Realtime-Data entweder nicht akkurat sind, nicht verknüpfbar sind mit anderen, das muss gelöst werden. Ja, und das wird auch gelöst. Und im Übrigen, das muss man auch mal sagen, ich kenne dieses Phänomen, dass der Zugbegleiter an Bord eines Zuges andere Informationen hat, als ich auf meinem Endgerät. Ja, also da merkst du halt selbst innerhalb der DB, und das ist jetzt wirklich nicht die Schuld der Zugbegleiter oder auch nicht einer speziellen Abteilung, gibt es da Probleme. Aber da müssen wir ran. Das heißt, dieses technologische Überlappen quasi des Infrastrukturproblems, das muss man ganz schnell in den Griff bekommen. Und wenn man das vernünftig in den Griff bekommt, dann profitieren alle davon.
Also du meinst, das ist quasi der Quick-Win, das kann man fix machen, genau. Einigermaßen.
Genau.
Aber du hast es eben sehr schön anschaulich benannt, Beispiel Paris. Ne? Das ist, heißt, ja, wir können jetzt hier sämtliche 100 Jahre alten Metrostationen mit ihren wahnsinnig langen Übergängen irgendwie umbauen, kostet eine irrsinnige Summe. Ich meine, wo sind denn da, also, oder das wird wahrscheinlich das Standardargument sein, nehme ich jetzt mal an. Das immer heißt, ist leider zu teuer.
Ja.
Oder geht nicht, aus verschiedensten Gründen, geht baulich nicht. Was,
nö, das,
auch immer.
Das nicht. Alles geht. Alles ist okay. Machbar. Ne?
Ist denn da was dran? Also, ich meine, das ist ja auch, also wenn es keine Ausrede ist, es muss ja zumindest auch als Argument vorkommen im Diskurs in meinen Augen.
Muss es, aber man muss ja auch mal sehen, Politik hat ja immer, es geht um persönliche Karrieren, es geht um Quick Wins. Keiner baut ja heute Bahnhöfe um, wenn die in 10 Jahren fertig sind. Was hat denn der davon oder die? Ja, der wird dadurch nicht Karriere machen oder eine Wahl wieder gewinnen, sondern in 10 Jahren wird das passieren. Und das ist ja auch was, was wir in unserer Politik ja auch sind. Ich will jetzt hier nicht philosophisch oder irgendwie großpolitisch ausholen, aber genau das fehlt uns ja gerade. Mal wieder so eine Agenda 2030, 2040, dass man mal sagt, ja, ohne Gerd Schröder jetzt hier irgendwie rausstreichen zu oder unterstreichen zu wollen. Aber diese Idee war ja trotzdem richtig, zu sagen, wir finden mal wieder eine Vision. Und dann muss sowas natürlich da drin stehen. Aber wir denken doch irgendwie immer, alles muss sich in einem Jahr amortisieren. Und das funktioniert einfach nicht. Gerade nicht bei
Da gebe ich Daniel recht. Ich glaube auch, dass dieses Kostenargument, also alleine meine Perspektive als Bürger, als behinderter Mensch, der einfach nur Bürger ist, ich möchte nicht nur dann ernst genommen werden, wenn es nichts kostet. Und eine Frauentoilette, wenn wir mal ehrlich sind, kostet in einem Gebäude auch mehr Quadratmeter als ein Pissoir. Und wenn wir da jetzt Thema aufmachen würden, oh, wir machen keine Frauentoiletten mehr, weil das ist Quadratmeter technisch zu teuer, dann wäre aber was los in diesem Land. Und das heißt, Menschenrecht, das Menschenrecht auf Mobilität, ja, und da drin hängt ja auch das Menschenrecht auf die freie Bestimmung des Wohnortes. Also wenn ich nicht pendeln kann, werde ja teilweise gezwungen, irgendwo zu wohnen, weil es da barrierefrei ist. Das heißt, wir werden ja auch Menschenrechte genommen. Und behinderte Menschen und geflüchtete Menschen übrigens auch sind die einzigen, deren Menschenrechte mit Kosten wegargumentiert werden. Das Menschenrecht auf Toilette gehen von Frauen wird nicht in Frage gestellt. Das Menschenrecht von Toilette gehen behinderte Menschen aber schon. Und das, glaube ich, müssen wir wirklich auch hier bei der Reproduktion eben jener Narrative auch kritisch hinterfragen, warum ist das legitim zu sagen, das ist teuer? Warum kritisieren wir nicht die Pendlerpauschale? Warum kritisieren wir nicht irgendwie andere Dinge, mit denen wir auch eine Menge schöne Sachen finanzieren könnten? und erzählen weiterhin genau diese Dinge. Dann wird uns auch als behinderten Menschen gesagt, ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt. Der blinde Mensch braucht aber den Bordstein, der Rollstuhlfahrer braucht ihn aber nicht. No. Was wollt ihr denn? Und dann, solange ihr das nicht sagt, solange brauchen wir auch nichts machen. Und das ist problematisch, weil dann passiert nichts.
Aber wieso ist denn das so leicht wegzuargumentieren? Ich meine, es geht ja schon seit Jahrzehnten so eigentlich, dass das immer marginalisiert wird, dieses Bedürfnis oder diese Bedürfnisse.
Weil die Leute, die es entscheiden, nicht die sind, die es nutzen. Das ist, würde ich mal sagen. Also die Leute, die VerkehrsplanerInnen sind, die im Verkehrsministerium sitzen, die fahren halt mit ihren Autos und fahren nicht mit dem ÖPNV. Und wenn
aber wir haben eine riesige Gruppe, ne? Erste
Klasse und sitzen nicht im Rollstuhl und genießen all diese ganzen Annehmlichkeiten der Premium-Lounge und was auch immer, die ich als Rollstuhlfahrer Mensch gar nicht nutzen kann, weil die erste Klasse nicht barrierefrei ist.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn es ein Viertel der Gesellschaft ist, dann gibt es auch einen faktischen Druck einfach und dann kann man es nicht ignorieren, aber man kann es ja offenbar doch.
Oder Frauen einfach mal in die Position bringen, die öfter wahrscheinlich Kinderwagen schieben als Männer. Ja, das würde ja auch schon mal einiges verbessern. Ich hatte noch einen Aspekt, den ich hervorheben wollte, nämlich das Thema E-Ladesäulen. Das ist ja auch Mobilität. Ne? Und da haben wir es schon wieder versäumt als Land, die jetzt hochsubventioniert E-Ladesäulen ganz Deutschland aufbauen, sicherzustellen, dass diese E-Ladesäulen barrierefrei sind. Das bedeutet, für rollstuhlfahrende Menschen so zu gestalten, dass sie benutzbar sind, diese E-Ladesäulen. Dass ich ranfahren kann, den Stecker reinstecken kann, bezahlen kann. Stattdessen bauen sie die Dinger jetzt auf extra hohe Bordsteinkanten, damit man mit dem Auto nicht aus Versehen umfährt und die Schalter möglichst hoch, damit da kein Vandalismus passiert und so weiter. Und schließt quasi wieder behinderte Menschen aus. Und das, obwohl dieses Jahr, Mitte des Jahres, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft tritt, dass Apps, Websites und Automaten verpflichtet, barrierefrei zu sein und juristisch noch nicht klar ist, ob eine E-Ladesäule ein Automat oder ein Gebäude ist. Es kann halt sein, dass eine Klagewelle kommt.
Interessant, ja.
Vielleicht noch eines, du hast vorhin erwähnt, dass das Vorurteil herrscht. Was wollt ihr eigentlich, Bordsteinkante oder keine? Wie organisiert sich die Gemeinschaft der Menschen mit Einschränkungen? Also
seit über 15 Jahren ist eigentlich geklärt, dass es 3 bis 5 Zentimeter sind, auf die man sich geeinigt hat. Das wissen viele BürgermeisterInnen immer noch nicht. Und StadtplanerInnen, die benutzen dann ganz gerne diese Argumente und spielen die Gruppen gegeneinander aus. Übrigens auch gegeneinander ausgespielt werden ganz gerne Menschen, die, also behinderte Menschen oder die berühmte Krankenschwester, die auf dem Land morgens um 5 ins Krankenhaus muss zur Arbeit. Dann natürlich braucht sie ein Auto. Ja? Und genauso werden behinderte Menschen benutzt. Ja, aber wenn wir jetzt die Stadt planen, die Innenstädte ohne Autos planen, behinderte Menschen brauchen ja ihr Auto. Und so wird dann quasi die ganze Mobilitätswende auch wieder aufgeweicht. Ja. Dabei wollen behinderte Menschen und auch die Krankenschwester, die auf dem Land wohnt, genauso an der Mobilitätswende teilhaben und profitieren. Wie Menschen, die in der Stadt wohnen und sich das vielleicht leichter ihre Mobilität gestalten können. Wir stellen nicht die Frage, wie wir einen ÖPNV gestalten können, der auch morgens um 5 vom Land in die Stadt fährt, der barrierefrei ist.
Du hast vorhin jetzt Barcelona erwähnt, dann Tokio, von Berlin gesprochen, Hamburg haben wir gerade gehabt, das sind ja die großen Städte, aber das Gros spielt sich ja nicht in diesen Städten ab. Also gibt es wirklich ein Land, das durchgängig, auch abseits ihrer Hauptstadt oder einer Metropole, so eine Barrierefreiheit durchzieht und das konsequent macht? Raoul, kennst du das? Also Spanien ist es nicht nur in Barcelona, sondern auch sonst wo?
Malle.
Also, da muss ich auch hinfliegen, im Zweifelsfall.
Ja, aber zum Fliegen kann ich auch noch was sagen. Oder überhaupt Bahnfahren als solches. Aber ich kenne jetzt natürlich nicht die ganze Welt, ne?
Ja, klar. Aber
man kann schon auch sagen, dass in Deutschland zum Beispiel man sagen kann, dass das Gefälle zwischen Stadt und Land weniger schlimm ist als in anderen Ländern. Also alleine Busse hier auf dem Land auch inzwischen alle eine Rampe haben. Ich weiß nicht, ob das in Spanien der Fall ist. So, das ist jetzt aber, sagen wir mal, ja, ist immer mir zu wenig.
kann nie genug sein. Übrigens zum
ich
Thema
Barriere. Ich empfehle vielen Menschen mit Behinderung, dass sie, wenn sie selbstständig werden, also aus dem Elternhaus ausziehen und so, wirklich in die Großstadt ziehen.
Ja. Da ist es auf jeden Fall dann einfacher. Ich habe dieses Jahr, ich saß also in den Bussen, die es hier auf dem Land gibt, in Deutschland.
Welches Land?
In Deutschland, das hier bei mir.
Welches Bundesland?
Achso, Baden-Württemberg, sorry. Also ich komme aus Baden-Württemberg. Da habe ich zum ersten Mal, mir ist noch nie so bewusst aufgefallen, aber die Barrierefreiheit, von der du sprichst, ist ja nicht nur, dass der Bus sich absenkt, sondern es gibt ja diese Klappe, die man aber manuell ziehen muss und ne, das Burgtor oder die Fallbrücke einmal fallen lassen. Mir ist es nur, also ich habe schon immer, bin ich da drauf gestanden, aber ich habe noch nie mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für ein Nippel da unten ist, bis ich vor kurzem mal gesehen habe, ne, dass da ein Rollstuhlfahrer stand und dass jemand dann manuell dieses Ding aufmachen musste. Das war wirklich so ein Aha-Moment, spricht jetzt auch wieder gegen das Verständnis zum Thema Barrierefreiheit. Ich habe aber in dem Moment auch gedacht, boah, wie umständlich, also wenn das Ding wenigstens automatisch ausfährt, dann das wäre doch sinnvoll. Es muss auf jeden Fall jemand da sein und jetzt diese schwere, massive Geschichte wieder drüber klappen.
Also ich war jetzt, wie gesagt, in Barcelona und auf dem Rückweg von der Stadt zum Flughafen habe ich 4 Busse gebraucht, um zum Flughafen zu kommen, weil die Automatik kaputt war. Das heißt, Automatik geht auch kaputt, eine Klappe geht nicht kaputt. Berlin hatte sehr lange diese automatischen Rampen, die haben sie alle wieder rückgebaut, weil es dann doch schneller geht, einfacher ist. Und wenn eine automatische Rampe ausgefahren ist, aber nicht mehr reingeht, dann ist der ganze Bus nicht mehr.
War in Hamburg auch so. Das
ist teuer. Deswegen, Technologiegläubigkeit, da warne ich so ein bisschen davor. Manchmal braucht man dann doch auch noch den Menschen. Und es ist auch gut, dass man den Menschen braucht. Es ist völlig ungeklärt, wie sowas mit autonom fahrenden Bussen funktionieren soll. Ich habe da 2-3 Prototypen testen dürfen in den letzten Jahren. Das ist ein Graus. Das wird richtig scheiße, wenn sich das durchzieht, also durchsetzen wird, weil die eben automatisch sind. Und dann, wer entscheidet dann der Bus? Ja, das sind ja oft so Kleinbusse, ne? Entscheidet dann die KI, 8 Leute müssen aussteigen, um einen Rollstuhlfahrer mitzunehmen? Wird ja nicht passieren. Und wenn aber 3 Leute im Bus sind, dann passt der Rollstuhlfahrer nicht mehr rein. Und niemand, das war überhaupt völlig ungeklärt. Ich habe die Leute gefragt, wie stellt euch das vor? Wer darf denn die Rampe ausklappen? Ja, nee, da ist ein Knopf. Und dann haben wir gesagt, was macht ihr, wenn jeder diesen Knopf drückt? Ja, nee, das darf nicht passieren, deswegen haben wir den deaktiviert. Und dann denkst du ja auch so, ja, danke für nix.
Aber es ist interessant, weil das natürlich immer so als Allheilmittel, ne, für die Lösung dieses Problems dargestellt wird. Ja, sehr interessant.
Und das wird einfach, das meine ich mit Customer Journey, das wird nicht zu Ende gedacht. Da sitzen Ingenieure, holen sich einen drauf runter, wie geil sie mit Technik arbeiten können. Aber sie werden niemals diejenigen sein, die es nutzen. Und das ist wirklich ein Problem. Und schaut euch, also wirklich, macht euch mal die Mühe, von Waymo über Tesla. Alle, die gerade weltweit diese Dinger bauen, haben keine Antwort auf diese Frage und sagen, wenn man sie fragt, ja, das kommt dann noch, aber die Dinger stehen vor der Tür.
Ja, klar.
Daniel, du als Insider von Verkehrsunternehmen, Mobilitätsunternehmen, da würde mich nochmal interessieren, wie ist so dein Eindruck? Wir hatten jetzt eben schon beleuchtet, warum die Politik sich da vielleicht schwer tut bei dieser Thematik. Wie ist das auf Unternehmensseite? Also, ich weiß nicht, ob du jetzt da interne ausplaudern würdest, aber so ein Konzern wie die Deutsche Bahn hat das ja durchaus auf dem Schirm und weiß, dass sie sowas gewährleisten muss. Aber am Ende des Tages sind alle gefrustet und sagen, das funktioniert nicht. Also würdest du erstmal so ganz generell sagen, dass bei den Verkehrsbetrieben das Thema Barrierefreiheit eine irgendwie geartete Form von Priorität hat? Oder ist das echt so ein Ding, wo man sagt, ja Mist, müssen wir irgendwie auch noch mitmachen?
Ja, also ich finde, man muss mal aufpassen. Natürlich hast du in allen Verkehrsunternehmen Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und die das auch ernst nehmen. Ne? Man sollte denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie das nicht auf dem Schirm haben. Ne? Aber eigentlich kannst du es nicht trennen, weil die Verkehrsverbünde und auch die Deutsche Bahn gehört zu 100% dem Staat. Ja, also es ist, oder klar sind da irgendwelche Unternehmen dahinter. Ne? Aber erstmal so die Idee, ist natürlich, dass die Deutsche Bahn hat eine Aktie als AG und die gehört dem Staat. Und das heißt, der Staat definiert das. Ja? Also Verkehrsverbünde muss man differenzieren. Das gehört jetzt nicht komplett dem Staat. Ne? Also du weißt, was ich meine. Der politische Gedanke oder der politische Wille dahinter muss geschehen, damit sich im öffentlichen Nahverkehr und auch im öffentlichen Fernverkehr etwas ändert. Ansonsten wird das nicht passieren. Die DB hat einen Augenblick einen Ausgabestopp und kann deshalb und alles, was nicht, ich sag mal, Core Infrastructure, so nennen die das, ne, also wie die Riedbahn, jetzt Hamburg-Berlin, nichts investieren. Das ist einfach so. Und dann kommt erstmal eine Liste von 100 Punkten und dann kommt vielleicht das Thema wieder auf den Schirm, das wir gerade diskutieren.
Also wieder mal nice to have Barrierefreiheit.
Das ist genau so. Und da sage ich halt, da kommen wir, Raoul hat recht, nur über Gesetzgebung hin oder aber, indem wir einfach aufzeigen, was das für ein großes ökonomisches Potenzial ist, das wir da liegen lassen.
Ja, wobei letzteres natürlich eine sehr große Hoffnung ist, dass man da rational irgendwie was bewegen könnte. Weil,
ja und nein. Also die DB muss ja heute auch nicht profitabel sein. Also weißt du, das ist nochmal, wie voll diese Busse sind, wie voll die Züge sind, das ist heute mehr oder weniger sekundär.
Daniel, wie bist du in dieses Segment als Geschäftsmodelle und Investitionen reingekommen? Also du bist ja jetzt nicht eingeschränkt. Hast du da Potenziale, Wirtschaftschancen gesehen? Hast du da Bezug dazu, weil du viele Menschen kennst, die da dran zu knabbern haben?
Ne, also ich suche ja immer irgendwie nach schönen Projekten. Also Verkehr ist einfach meine Herzensangelegenheit. Tobias weiß das seit langer Zeit. Und ich suche dann nach Modellen, ne, im Rahmen dieser Verkehrswende, die wirklich was verändern. Und ich gucke mir eigentlich im Augenblick zwei Themen an: Sustainability, also wirklich, dass man sagt, was kann man da noch ganz konkret tun. Und das andere ist, ich nenne es mal, Raoul, entschuldige das Bullshitting, ist Social Equity. Aber dass man sich mal anguckt, welche vermeintlichen Randgruppen, und nochmal, es ist ja gar keine Randgruppe, werden sich einfach nicht angeguckt. Und was bedeutet das später? Ich glaube halt, man kann so eine Verkehrswende nicht tun, wenn man sich nicht das Gesamthafte anschaut. Und dann bin ich da, sage ich ganz ehrlich, mehr oder weniger reingerutscht und habe gesehen, wie groß dieses Thema ist. Und dass es aber auch Leute gibt, die wirklich sich damit auseinandersetzen. Also auch auf lösungsorientierter Seite. Ja. Und ich glaube nochmal, Infrastruktur ist natürlich, muss das Hauptanliegen sein. Aber wir brauchen Übergangslösungen. Und auch wenn die Infrastruktur da ist, und das hat Raoul ja schön beschrieben, geht die mal kaputt. Und dann braucht man Realtime-Data, dann braucht man Technologie, die anzeigt, wann, wo funktioniert was. Ja. Und das sind so Themen, wie gesagt, dieses Beispiel von 48 Stunden auf eine Stunde, da hat sich nichts an der Infrastruktur geändert, sondern es ist eine reine Tech-Geschichte.
Beschreibt nochmal kurz, was ihr da genau macht. Also das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar geworden. Mir hast du schon mal erzählt, aber es ist eine App, so viel
Das ist halt das Entscheidende, es sind zwei Apps. Das ist eine Plattform und zwei Apps. Das heißt, der Kunde kann im Rahmen seines Buchungsprozesses gleich dazu sagen, ich brauche einen Rollstuhlplatz. Ja? Ich bin Rollstuhlfahrer, ich brauche einen Rollstuhlplatz, ich brauche vielleicht noch Unterstützung, weil Infrastruktur in Victoria Station nicht funktioniert. Aber, und das ist genauso wichtig, auf der anderen Seite läuft das dann auch beim Operator auf. Das heißt, der Operator weiß, an dem Punkt muss ich den Platz reservieren und an dem Punkt Victoria Station muss ich den Kunden vielleicht von der Tube abholen und in den Zug bringen, weil es halt keinen Fahrstuhl gibt. Und das ist unheimlich wichtig, dass diese Verbindlichkeit da ist, weil, also ich habe das mal persönlich, man erzählt dann mal so Geschichten, aber es ist halt das, was mich damals geprägt hat. Ich bin mal mit meinem Opa von Hamburg nach Berlin gefahren und in Berlin, Spandau, stand dieser Mensch nicht. Und mein Opa kam nicht raus, ne? Der konnte nicht mehr laufen. Und dann sind wir halt irgendwie eine Station weitergefahren und zum Glück gab es noch eine Station in Berlin. Theoretisch hätte es aber auch, was weiß ich, Dresden oder Bitterfeld sein können. Ne? Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, was das bedeutet. Und diese App oder diese Plattform schafft halt diese Verbindlichkeit. Das heißt, da kann sich dann keiner mehr wegducken und sagen, ja, wusste ich nichts von.
Also es wird Kommunikation und Prozesse verbessert, höre ich daraus. Aber warum denn zwei Apps? Also ist das nicht schon integriert? Also an sich muss ja das Ziel sein, dass ich das in der DB-App habe zum Beispiel.
Bei National Rail, dann brauchst du ja nicht die gleiche App wie der die Leute bucht.
Schon klar, aber eigentlich müsste es ja auf Kundenseite integriert sein in die Buchungs-App.
Hat er gesagt.
Ist es. Ja, ja.
Genau. Okay.
Das ist quasi so ein Add-on, ja? Also in dem Buchungsprozess, genau.
Aber weil du das gerade gesagt hast, mit dem, ja, und dann war da am Bahnsteig keiner, um da rauszukommen.
Ja.
Ich habe mal gelernt von einer Aktivistin, die sich auch für das Thema einsetzt, dass man dann im Fahrzeug die Tür blockieren soll. Weil dann Kosten entstehen. Weil die Bahn, die Züge fährt, ist eine andere Firma, als die Bahn, die Bahnsteige betreibt. Und dann entsteht eine Reibung, dann entstehen Verspätungen und so weiter und so fort. Und offensichtlich ist es noch zu billig, um so weiterzumachen. Und dann müssen einfach Kosten entstehen. Das heißt, dass dann Bahnfernverkehr, DB Stations und Services meinetwegen verklagt, dass das irgendwie besser werden muss.
Guerillataktik.
Und das Gleiche mache ich auch in so Schmidt Airlines übrigens. Wenn der Rollstuhl nicht am Flugzeug auf mich wartet, wo ich ihn abgegeben habe, wenn ich gelandet bin, dann bleibe ich im Flugzeug, weil die Airline zahlt eine Miete an den Flughafen. Und die ist dann auch sauer auf den Flughafen, wenn die das nicht geschissen bekommen, den Rollstuhl aus dem Flugzeug nach vorne zu bringen. Und dann sind es halt auch Kunden und die werden dann eben auch ernst genommen. Und je größer die Airline, desto mehr Fahrgäste haben die auch mit diesem Problem. Und desto größer können sie quasi auch auf den Tisch hauen gegenüber dem Flughafen. Das war total interessant. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich war in Spanien mit Vueling geflogen, so eine Billig-Airline. Und in Deutschland scheint es immer ein Problem zu sein. Wir verhalten sich so, als wäre es der erste Mensch im Rollstuhl, der überhaupt ein Flugzeug benutzen möchte. Die stellen tausend dumme Fragen. Niemand hat von Tut und Blasen eine Ahnung. Und dann, also wirklich unmögliche Fragen. Und dann landest du in Spanien, alles kein Problem. Dann willst du in Spanien ins Flugzeug einsteigen, alles kein Problem, alle Prozesse sind klar. Und dann landest du wieder in Berlin und dann, also ich weiß nicht, ob ihr diese Customer Journey mal gemacht habt, man läuft ja dann nicht die Treppe runter oder die Gangway, sondern man geht durch eine andere Tür aus dem Flugzeug raus. Und da steht dann ein Wagen, so ein Hubwagen, wo dann die mobilitätseingeschränkten Fahrgäste alle zusammen als letzte aus dem Flugzeug geholt werden. Und das ist ein Prozess. Das ist ja wahrscheinlich ein ähnlicher Wagen wie der die Lebensmittel ins Flugzeug bringt. Also mit so einer Hebefunktion. Und diese Menschen, die in diesem Auto arbeiten, in diesem Wagen, sind wahrscheinlich prekäre Arbeitsplätze. Und du hörst dich mit denen streiten, mit den Menschen, die auch prekäre Arbeitsplätze haben, die Flugzeuge leer räumen. Die haben Interessenskonflikt, die beiden, und geben die Verantwortung immer an den Piloten. Und wir alle wissen, der Pilot hat nicht die Schuld, dass das jetzt so ist, wie es ist, sondern es sind die fehlenden Prozesse. Und wie ruppig die da miteinander umgehen, wie die sich anschreien, beschimpfen, beleidigen, da musste wirklich mal, keine Ahnung, die Personalabteilung des Berliner Flughafens, des Frankfurter Flughafens, die müssen sich mal diese Prozesse anschauen, wie da die Leute miteinander umgehen und wie anscheinend auch mit denen umgegangen wird. Und die Leidtragenden, die das als Einzige sehen, sind die Mobilitätseingeschränkten, aber nicht der Erste-Klasse-Kunde, nicht der Tourist ohne Behinderung. Das erlebt man gar nicht.
Ja. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen, also ich kann dich ein bisschen beruhigen, also ich weiß, dass sich das bei Fraport und Heathrow angeschaut wird, ja, mit denen reden wir regelmäßig, mit Heathrow werden wir sogar zusammenarbeiten. Das Problem, das ist riesig, ja, also das, was du beschreibst, ist völlig richtig, es gibt keine klaren Zuständigkeiten und oft sind diejenigen, die Leute aus dem Flugzeug holen am Ende, und du beschreibst das völlig richtig, es ist ein logistischer Prozess, so sehen die das auch, sind gar nicht unbedingt Angestellte von dem Flughafen selbst, sondern sind oft externe Dienstleister.
Genau, Visak oder so.
Genau, so jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Ein durchschnittlicher Flieger aus Indien in Heathrow, der landet, hat 40 Leute im Rolli. 40. Ja, das heißt, und dann kommen da zwei Mannequin an, ja, soll nicht despektierlich sein, ja, aber einfach so vom Prozess her, und müssen dann halt irgendwie 10-mal hin und her gehen. Ja. Und das, das irgendwie, also wir haben das auch mal ausgerechnet, so eine Stunde Verspätung kostet irgendwie 100.000 Euro, ja, für eine 777. Und das sind dann halt richtige Kosten. Auch da muss man dann wieder vorrechnen, was das eigentlich bedeutet. Und das sind Prozesse, die kann man alle optimieren. Ja, und das kannst du über vernünftige Abläufe, klare Zuständigkeiten, auch zwischen Betreiber, Airline und vielleicht diesen Dienstleister abbilden.
Also ich lasse mich dann im Zweifel von der Polizei raustragen, damit es zumindest mal irgendwo protokolliert ist. Also
hast du ja auch völlig recht.
Raoul, noch eine ganz platte Praxisfrage, weil du hast ja einen elektrischen Rollstuhl und der hat ja Gewicht und groß und ist ja genau deiner. Wenn du auf so eine Flugreise gehst, der wird dann verladen und den nutzt du dann im Zielort oder wie
komplett funktioniert das? Ja? Im Idealfall ist das so. Leider gehen bei Flügen sehr oft Rollstühle auch kaputt, weil die Logistik sehr ruppig auch mit Hilfsmitteln umgeht. Das ist sehr ärgerlich, wenn du in deinem Urlaubsort mit dem kaputten Rollstuhl ankommst. Aber er ist, war diesmal zum Glück nicht der Fall. Der Rollstuhl war heile. Also auch hier, Customer Journey, ne? Das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Flug gebucht mit einer KI. Also ich habe bei Welling das Ticket gekauft und habe dann versucht herauszufinden, wie melde ich denn jetzt meinen Rollstuhl an, weil das musst du immer machen. Und dann habe ich auf der Website von Welling geguckt und dann steht da so ein KI-Bot. Der sagt, ja, schreib mir, was du willst. Und dann sage ich, okay, das ist ein Rollstuhl, elektrischer Rollstuhl, Name sowieso, Flugnummer sowieso, alles klar, ist gespeichert. Und da war ich so skeptisch. Wow. Da war ich so ein bisschen skeptisch, weil es gab keine Rückfragen, wie es sonst immer Rückfragen gibt und so. Und dann komme ich am Flughafen an und dann war da zwar markiert, dass mein Rollstuhl elektrisch ist und ich eine Hilfe brauche, aber die wollten dann auch mal alles wissen. Also wirklich technische Daten, wie viel Watt der Akku hat. Keine Ahnung, wie viel Watt hat dein scheiß Handy? So, also wo soll ich das wissen? Ich habe kein Elektrotechnikstudium hinter mir. Und dann habe ich das irgendwie gegoogelt. Man hätte auch selber googeln können. Ich fahre einen Golf unter den Rollstühlen. Das ist wirklich, ich fahre kein extravagantes Fahrzeug. Ein stinknormaler E-Rolli. Thermobil F5, das ist der meistverkaufte Rollstuhl. Und dann habe ich das gegoogelt. Zum Glück wusste ich dann also die Pappzahl. Und dann kommt der nächste Honk und fragt die gleiche Frage. Und dann kommt der nächste Honk und fragt die gleiche Frage. Und dann fragen die so, teilweise auch despektierliche Fragen, wie schwer ich sei, wie schwer der Rollstuhl ist, wie groß der Rollstuhl ist, wie lang der Rollstuhl ist, wie hoch der Rollstuhl ist. Und du denkst so, Mann ey, mess doch selber nach und schreib's in deine scheiß App auf. Und
wenn ihr schon keine Datenbank habt, in der das alles hinterlegt ist, ne?
Aber man wird dann wirklich so ausgezogen und dann kriegst du parallel immer noch so E-Mails, mach doch dein Online-Check-in, dann wird alles ganz einfach. Und du denkst, aber du denkst einfach, fick dich, ich mache hier nichts online.
Stefan, das wird unsere erste Folge, die wir als explicit kennzeichnen müssen.
Ja, bitte. Also,
hier wird mal Klartext geredet, aber du hast doch völlig recht.
Wenn ich online einchecken würde, dann wird mir am Ende wahrscheinlich am letzten Schalter kurz vorm Flugzeug gesagt werden, ja, aber wieso, Sie haben es ja gar nicht angemeldet. Und deswegen mache ich kein Online-Check-in.
Und vielleicht mal eine gesplittete Frage. Daniel, mich würde noch einmal interessieren, mit wem ihr da eigentlich schon kooperiert, weil es klingt so, als ob ihr da schon so ein paar Kunden habt. Und Raul, bei dir würde mich mal interessieren, wo muss man jetzt eigentlich ansetzen? Also wo ist ein Hebel? Wo kann man was bewegen? Also du bist der Setzer unter anderem auf bürgerliches Engagement, aber reicht das aus? Also wie kann man da wirklich mal schaffen, dass was passiert? Vielleicht du zuerst, Daniel.
Also die kommen aus UK, wobei das also ist ein ganz internationales Management, ein Pakistani, ein Chinese, also alles international. Und so gucken die auch auf die Welt, das ist ganz interessant. Wir haben ja in Europa immer diesen Hang, dass wir gerne in Project-Mode gehen. Ja, und deshalb haben die irgendwann gemerkt, dass sie in Japan weiterkommen zum Beispiel. Deshalb wird da viel mit Japan zusammengearbeitet. Wir sprechen aber auch mit Middle East. Ganz konkret ist halt die gesamte Bahn in UK arbeitet mit Transreport, also ist ausgestattet mit dem, was ich vorhin beschrieben habe. East Midland Airport, das ist so ein mittelgroßer Flughafen in UK, die testen das gerade, also haben das in Betrieb und gucken so ein bisschen, wie sie das weiter ausrollen. Und die IAG, also die British Airways Gruppe, zu der übrigens auch Welling gehört, und Heathrow, die arbeiten alle mit denen. Genau. Es ist aber im Prinzip die Idee ist, dass man sagt, man lernt dadurch und rollt das dann aus. Was wir merken, und das finde ich ganz spannend, ist, in Europa ist das immer ein Kostenthema und wird als Problem gesehen. In Japan ist das so, wie Raul das beschrieben hat, da ist das völlig selbstverständlich, dass das irgendwie, also es ist mehr lösungsorientiert. Ja, es gibt nicht Probleme, sondern es gibt Lösungen. Und das Allerinteressanteste finde ich im Middle East, weil natürlich irgendwie ein anderes, mehr Geld dafür zur Verfügung gestellt wird, ist das eine Frage der Reputation. Die wollen sich den Schuh nicht anziehen, dass ein Kunde beim Umstieg in Dubai, Katar oder wo auch immer ein Problem damit
eine
hat.
Eine Frage der Ehre.
Keine Option. Ja, und da wird dann auch nicht gesagt, ja, wir fragen mal, was das kostet, sondern macht das einfach.
Raul, wo muss man ansetzen? Wie kann man es verändern? Wie kann man die Nuss knacken? Gibt es Hoffnung?
Ja, wie gesagt, also wirklich rebellieren, dann darauf auf sein Recht bestehen, genauso. Also ich möchte meinen Rollstuhl zum Beispiel nicht beim Sperrgepäck abholen müssen, so wie andere ihre Snowboards abholen. Also weil ein Rollstuhl ist kein Sperrgepäck, sondern ein Hilfsmittel, auf das ich mein Recht habe. Und dann darauf, auf dieses Recht eben auch zu bestehen, steht der Tropfen höhlt hoffentlich den Stein. Ich habe bisher immer total viel Sympathie von FlugbegleiterInnen und Piloten erlebt, wenn ich diesen Standpunkt vertreten habe, die dann auch sauer werden, auch auf den Flughafen und so. Und vielleicht ändert sich dann irgendwann sowas so lange, bis die Gesetzregelung klarer, strenger geworden ist. Da müssen dann PolitikerInnen ran. Und vor allem finde ich es total wichtig, was ich eingangs gesagt habe, dass in den ganzen Entscheidungsprozessen nicht über behinderte Menschen gesprochen wird, sondern dass die mitreden und auch mitentscheiden, welche Antwort die richtige ist. Weil dann sind das, also die, wie soll ich es erklären, aber so eine Klapprampe, ja, ist sogar billiger als eine automatische Rampe in einem Bus, die sogar von Menschen mit Behinderung vorgeschlagen war, am Anfang an. Aber nein, der deutsche Ingenieur überlegt sich wieder
immer zwischen Goldrad-Lösung.
Und das ist halt teuer. Und nur weil behinderte Menschen etwas wollen, muss das nicht automatisch teuer werden. Es kann eben auch der kleine smarte Weg sein. Ich kann mich erinnern, ich habe in Berlin ein Projekt beraten, den sogenannten Paratransit für Berlin. Ich glaube, wir kennen die damalige Geschäftsführung. Aber in Berlin heißt das Projekt Wirmobil. Das ist so ein Behindertenfahrdienst, wenn man das salopp sagen würde. Und die hatten mal die Frage ganz am Anfang, wie legitimieren wir denn, ob jemand, der dieses Paradies in Anspruch nutzt, auch selber betroffen ist. Und dann hatten die so einen übertriebenen, komplizierten Prozess geplant, dass man seinen Schwerbehindertenausweis einreichen muss und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, naja, da ging es um ein Taxiangebot. Es ging nicht um den Wirmobil, es ging um ein kleineres Angebot, so eine Art, so wie Mover, sowas in der Art. Mhm. Und, Moja, nicht Mover, Moja. Und dann hatte ich denen vorgeschlagen, wie macht ihr das? Aber was haltet ihr davon, wenn ihr nicht beim ersten Buchungsprozess dem Kunden glaubt, dass er im Rollstuhl sitzt und der Fahrer das dann vielleicht legitimiert? Wenn der Fahrer dann in seiner App sagen kann, ja stimmt, der sitzt wirklich im Rollstuhl. Oder eben sagt, das stimmt ja gar nicht. Und man muss die Leute ja nicht bloßstellen und blamen. Ja, aber es erspart diesen ganzen Legitimierungsprozess. Und ja, wenn der Fahrer einmal bestätigt hat, ja, die Person hat wirklich einen Rollstuhl, dann kann das ja gespeichert werden. Ja. Man braucht dann nicht irgendwas mit keine Ahnung, Foto-ID, Perso-ID,
super kompliziert,
overengineered. Es wird viel zu viel overengineered, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Nein, ich finde den Punkt, den du gebracht hast, das ist ein sehr interessantes Learning, das wir auch hatten, ist, man muss das mit den Nutzern machen. Das gilt übrigens immer. Ja? Wir haben das irgendwann gehabt, dass die Ingenieure, also die Techies, die was entwickelt haben, fanden das mega gut, das Produkt. Und dann haben wir eine Gruppe, so eine Art Beirat installiert mit Leuten, die das dann auch nutzen. Und die haben uns das komplett um die Ohren gehauen, wo wir gemerkt haben, wir haben das eigentlich für uns selber gemacht und weil wir schick fanden und gut fanden, aber das war nicht das, was gebraucht wurde. Und das wurde nochmal komplett neu aufgesetzt. Und jetzt ist der Prozess ein völlig anderer. Zum einen haben wir in-house einfach Leute wirklich, die das auch nutzen. Und wir haben so eine Art Gremium, ja, 4-5 Leute, die das immer durchtesten, bevor irgendwas live geht. Und genauso muss man es machen. Und du hast natürlich völlig recht. Und das gilt für ganz viele andere Themen. Das ist so, wie wenn man die Administration bittet, sich selber neu zu erfinden. Das kann nicht funktionieren. Das kann nur funktionieren von Leuten, die Kunden sind. Ne?
Ich habe noch eine Anekdote, wenn ihr wollt.
Immer her damit.
Wir machen ja dieses Projekt Wheelmap, ne? Die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Also Apotheken, Restaurants, Kinos, was auch immer. Und das Projekt gibt es seit über 12 Jahren. Und inzwischen macht Google und Co. das auch. Und wir haben dann in unserer Arbeit festgestellt, dass diese ganzen Dinge nett sind, aber wenn ich zum Beispiel auf dem Weg bin und der Aufzug nicht funktioniert, dann bringt das ja alles nichts. Das heißt, es ist eine total wichtige Information, komme ich da überhaupt hin? Und da reicht es nicht zu wissen, hat der Bahnhof einen Aufzug, sondern eben auch, funktioniert dieser Aufzug? Und diese Daten existieren, die Aufzüge, sind fast zu 100% alle voll digital automatisch und melden, wenn sie kaputt sind. Aber wo senden die Daten eigentlich hin? Die landen dann bei der sogenannten 3S-Zentrale, bei der Deutschen Bahn, und sind dann da, damit die TechnikerInnen losgeschickt werden können. Aber man könnte diese Daten ja auch aufbereiten für Kundinnen. Also wie wäre es denn, wenn der Aufzug mir eine SMS schickt, die ich regelmäßig brauche, hey, ich bin gerade kaputt. Oder noch viel geiler, wie wäre es denn, wenn ich bei einer Routenplanung mit Apple, Google Maps und Co. Sage, ich muss von A nach B, der berücksichtigt, ob der Aufzug geht oder nicht. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wie funktioniert denn so ein Datenstandard, der sogenannte GTFS-Standard für Daten, Verkehrsdaten, ÖPNV-Daten. Und da gibt es dann halt alles, ne? Egal ob es eine Seilbahn oder eine Fähre oder ein U-Boot ist, wenn es ein Linienfahrzeug ist, dann ist das alles kein Problem. Und Aufzüge waren aber nie berücksichtigt. Mhm. Und haben uns gefragt, warum denn nicht? Und dann hieß es, ja, die haben halt keine Abfahrtzeiten. Und dann sagte, und dann sagte so ein Ingenieur, der bei einem sehr großen Konzern für diese Karten zuständig ist, der unter anderem in diesem Gremium sitzt, der die Standardisierung vorantreibt, der meinte, das ist halt so wahr, ein Aufzug ist nichts anderes als ein Zug. Mhm. Und ob die jetzt ein U-Boot, eine Seilbahn oder einen Aufzug als Verkehrslinie betrachten, ist technisch egal. Das ist einfach egal. Der hat halt keine Abfahrtzeit. Aber der hat einen Startpunkt, der hat eine Mittelstation und der hat einen Endpunkt. Und ob er geht oder nicht, ist entscheidend. Und jetzt seit kurzem ist dieser Standard quasi etabliert. Und die wollen jetzt quasi so eine Art mit dem offenen beschriebenen Standard eine Sogwirkung erzeugen, dass jetzt quasi die Verkehrsanbieter weltweit ihre Daten quasi diesem Standard anpassen, um sie eben auch bei Google, Apple und Co. anzeigen zu können. Es ist alles nur eine Aufbereitung von Daten. Da hat noch niemand was gebaut.
Mhm. Es ist und
alles da. Ja.
Und ist halt am Ende auch nur ein Teil der Reisekette. Ne?
Absolut.
Ich muss schmunzeln, weil wir ja 10 Jahre fast versucht haben, diese Daten zu bekommen. Also bei Trainline war uns natürlich wichtig, von welchem Gleis fährt der Zug ab, ne? Und so weiter. Und die DB wollte das nicht freiwillig rausgeben. Ja? Am Ende lief das über das Bundeskartellamt, da gab es letztes.
In dem Rahmen
auch der Standard definiert. Ja.
Google wollte die Daten ja auch offiziell von der Bahn mal haben. Und da hat die Bahn auch gemauert damals. Gab es, hat sich geändert inzwischen. Und dann hat Google irgendwann ganz bold gesagt, okay, ist egal, wir brauchen eure Daten nicht, wir messen einfach, wie viele SIM-Karten in wie viel Geschwindigkeit gemeinsam von A nach B fahren, welche Strecke das ist, und dann gucken wir, was das für eine Linie ist, und dann nehmen wir einfach an, dass es der RE sowieso nach da und da, und im Laufe der Zeit wurde das halt immer genauer. Und dann haben die einfach eine Blaupause gemacht von sich in Geschwindigkeit bewegenden Messungen von SIM-Karten, und brauchten die Daten gar nicht.
Vielleicht noch mal eine Frage zum Abschluss. Wir sind ja alle, oder wir haben gleich noch unsere obligatorische Schlussfrage, aber meine letzte Frage ist jetzt, wir sind ja alle ungefähr so gleich alt. Also mich würde interessieren, werden wir das noch erleben, dass wir eine, ich sag mal so zu 80% zumindest perfekte Mobilitätsfeld vorfinden werden?
Auf das Thema bezogen oder
insgesamt? Auf das Thema, also auf Inklusion bezogen, okay. Pardon. Also, danke für die Antwort.
Jeder drückt sich von der Antwort.
Ist angekommen.
Nein, also wir wollen ja fair sein. Ich glaube, Inklusion, Barrierefreiheit, das ist ja genauso wie, keine Ahnung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder so, ein permanenter Leuchtfixpunkt, den wir anstreben, der viel zu langsam passiert, und wahrscheinlich je tiefer wir in die Materie eintauchen, desto komplexer das auch wird. Ich würde jetzt gerne erstmal für Basics sorgen, also dass eben Busse eine Rampe haben, dass Bahnhöfe Aufzüge haben, und dann wäre der nächste Level, dass die Aufzüge auch funktionieren und so. Und das, glaube ich, werden wir noch erleben. Wir werden noch erleben, dass alle Bahnhöfe Aufzüge haben, dass die Aufzüge einigermaßen zuverlässig funktionieren, beziehungsweise deren Informationen vorliegen. Weil ich eben auch erlebt habe, dass es mal Busse gab, die keine Rampe hatten, und zwar alle. Und das dann doch in sehr kurzer Zeit geändert wurde. Übrigens nicht, weil man ein Herz für behinderte Menschen entdeckte, sondern weil die Umweltauflagen in der Berliner Innenstadt so streng waren, dass die BVG gezwungen war, neue Busse zu kaufen, die zufällig alle Rampen hatten.
Also noch ein angenehmer Nebeneffekt des Klimawandels. Ich hoffe, dass wir es noch erleben, weil die Demografie, die Alterspyramide, da sind wir ja
es geht um uns.
Der ausschlaggebenden Impulse. Und wenn wir nicht mehr können, dann können wir vielleicht noch hochfahren. Die letzte Frage jetzt aber wirklich, also lass uns nicht auf die nächsten 50 Jahre schielen, sondern nur ins nächste Jahr. Wenn wir uns da nochmal sprechen sollten, zu welchem Thema werden wir uns unterhalten? Was glaubt ihr? Was macht Sinn? Was haben wir heute vergessen? Oder was kommt und muss unbedingt hier besprochen werden?
Dann soll ich beantworten.
Okay, beide. Gerne, leg los.
Daniel, mach du.
Ich will natürlich über die Renaissance der Bahn in Deutschland reden, ganz klar. Dass wir einen klaren Fahrplan haben, der nicht bis 2070 das Problem regelt, sondern ich hoffe, dass man positive Use Case hat an der Reetbahn, an der Hamburg-Berlin-Strecke, dass man idealerweise in den nächsten 3-4 Jahren da ganz, ganz massive Verbesserungen spürt in der Pünktlichkeit, in der Qualität. Weil ich glaube einfach an dieses Verkehrsmittel und im Übrigen auch für das Thema, was wir heute besprochen haben. Und da muss was passieren und ich hoffe, dass da so ein bisschen der Groschen gefallen ist, dass das so nicht weitergehen kann. Ich kenne natürlich aber auch ein paar Leute, die daran mitwirken, vor allem im Netzbereich und bin da deshalb positiv. Aber das wäre natürlich so, ne, mein Herzensthema in Kombination mit den ich sag mal, Lösungsansätzen, die es auch aufzeigt für das Thema Inklusion.
Da, also ich würde auch nicht sagen, also ich finde dieses Bahnbashing auch ein bisschen anstrengend und einfach, so eine einfache Wahrheit. Ich habe mich mit vielen Verantwortlichen bei der Bahn auch darüber unterhalten und die haben halt auch gestöhnt und geächt. Die haben halt gesagt, ey, bei uns in Deutschland ist Mobilität Ländersache. Wir haben mit 16 Bundesländern, wir müssen mit 16 VerkehrsministerInnen reden und Best Case wäre in 35 Jahren Barrierefreiheit aller Bahnhöfe und da bin ich halt tot. So. Und ich glaube, das liegt halt daran, weil eben das Ländersache ist und jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht, keiner will es bezahlen und ein super diplomatischer, bürokratischer Aufwand wird. Das müsste auf jeden Fall zentralisiert werden, wahrscheinlich vom Bund am besten. Und dann, wenn man sich mal anschaut, was die da so vorhaben, eine Renovierung des Münchner Hauptbahnhofs, Stuttgart 21 ist bald fertig, Frankfurt wird jetzt angepasst, Nürnberg wird angepasst, da kommt ja geiler Scheiß auf uns zu. Das wird ja, die Idee ist ja schon geil, was die sich da bauen, irgendwie das beste Verkehrsnetz Europas ist da irgendwie geplant, aber es wird halt dem Bürger auch nicht erzählt. Ja, wir lernen immer nur, ja, alles kaputt, alles geht nicht und im Münchner Hauptbahnhof friert man. Aber mir wird nicht erzählt, warum sollen wir jetzt leiden? Was ist denn die Vision? Und da gibt es geile Ideen.
Aber dann ist das vielleicht ein guter Punkt. Vielleicht reden wir nämlich nächstes Jahr dann darüber, wohin diese ganzen Großprojekte in Deutschland führen sollen. Oder Tobias, vielleicht ist das zum Schlusspunkt für heute und Ausblick zugleich. Danke an euch beide. Für uns war es heute ein Novum, weil zwei Gäste und 4 Personen im Podcast hatten wir so noch nicht. Hat ganz gut funktioniert.
Lang, ne? Nö, hat ganz
nicht
gut
ganz,
geklappt.
Aber hat auf jeden Fall gut geblieben. Funktioniert, finde ich. Schön, dass ihr da wart. Danke für den Blick in die Praxis. Und wir hören uns wieder, würde ich sagen.
Auf jeden Fall Raoul folgen, das lohnt sich.
Ja, werde ich machen. Okay, also bis bald, vielen Dank.
Ciao. Macht's gut. Ciao.
Ja, Stefan, Mann. Das war echt ein spannendes Gespräch, auch Klartext. Mal gucken, ob wir Sachen piepen müssen. Aber ich kann es verstehen. Es geht wirklich um super wichtige Themen und es geht vor allem auch, das haben wir jetzt gar nicht beleuchtet, die Komponente auch, finde ich, um Dinge, die total verletzend sind, wenn man so ausgegrenzt wird und die eigenen Bedürfnisse nicht erkannt werden und überhaupt keine Rolle spielen, das ist wirklich richtig, richtig bitter und böse. Was war so deine Erkenntnis aus diesem Gespräch?
Ja, vielleicht zuerst noch mal, ja, das ist total bitter und die Geschichte, ne, ich will eigentlich aussteigen, komme nicht raus, Zug fährt weiter und ich muss dann einfach weiterfahren. Also diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, die wir in unserem nicht eingeschränkten Alltag praktisch nie haben. Das ist schon krass. Und immer wenn ich mich da reinversetze, dann muss ich schlucken. Ich fand die Beschreibung von Raoul logisch und krass, auch irgendwie zugleich. Ja, ich bleibe im Zug sitzen oder im Flugzeug einfach sitzen, lass mich zur Not mit der Polizei raustragen, weil das muss wehtun im Prozess, das muss wehtun in der Kostenfrage. Also dieses, ne, eine Stunde bleibt der Flieger stehen und die 100.000 Euro Uhr tickt mit, dann fängt es an weh zu tun und nur so ändert sich was im System oder ne, klemmt die Tür ab, dass der Zug nicht weiterfährt.
Aber traurig, so, dass man sowas machen muss. Ne?
Ja,
das kann also ja wohl nicht die Rolle der Betroffenen sein, da auf so eine Weise Bewusstsein herzustellen. Das hat ja wohl die Gesellschaft zu liefern. Ne?
Absolut, aber irgendwie, welches andere Hilfsmittel habe ich noch und ich muss mich sozusagen zum Kriminellen machen und zum Geächteten und auch zum Gespött, weil Da hängen dann wieder andere dran, die dann irgendwie denken, ja, tickst du noch? Kannst du mal bitte aufhören, hier die Tür zu blockieren? Aber hey, wie soll ich mir sonst in meinem Leben helfen? Also diese Szene, die hatte ich vor Augen, die finde ich krass. Und die zweite Sache, die ich auch, also dieses Over-Engineering, das war auch Raouls Worte, von wegen, ich muss da erstmal was machen, Prozess und schieß mich tot und ja, hey komm, was soll denn da schon passieren? Warum muss ich mich überhaupt als eingeschränkter Mensch, Rollstuhlfahrer irgendwie spezial legitimieren, wie wenn das irgendjemand machen würde, der da irgendwie Schindluder treibt? Also dieses herrlich Einfache, kannst du nicht einfach den Busfahrer einmal die Checkbox abhaken lassen? Mhm. Das ist doch schon so logisch. Das hat gar nicht mal, also das war dann auch Daniels Ergänzung, diese Customer Journey von Kundendenken, Beiräte installieren und unbedarfte Menschen und Kunden mitreden lassen in der Produktentwicklung. Das ist ja eine allgemeingültige Regelung, die sollte man machen. Aber da sieht man mal wieder, wie man es verkopfen kann, verkomplizieren kann und damit vielleicht auch einfach schlechter. Also die zwei Sachen, die waren so herrlich praktisch und herrlich simpel und banal und so offensichtlich und trotzdem irgendwie wird es nicht gemacht. Bevor ich dich frage, was dich nochmal beeindruckt hat, danke, weil das ist normalerweise im Abspann immer dein Satz, danke für die Gäste. Also ich finde auch die Direktheit, mit der Raoul auch die Dinge benennt als Betroffener, das muss so sein und man kann ihm folgen. Anders. Das ist auch nicht abgespaced. Also ich sitze nicht im Rollstuhl, aber ich höre dem Mann zu und denke, ja, wird mich sowas von ankotzen, wenn ich irgendwie auf meinen Rollstuhl warte oder was auch immer. Stell dir mal vor, ich stelle mein Fahrrad in einen Bus rein oder in den Zug rein und komme raus und dann, sorry, wir haben es unterwegs verloren. Geh mal hinten an den Beschwerdeschalter und füll ein Formular aus oder irgendwas. Also das geht einfach nicht und bei uns ist es Luxus und für ihn und andere ist es halt ein essentieller Baustein, um am Leben teilzunehmen. Also von daher, man muss direkt sein, man darf kein Blatt vor den Mund nehmen und das finde ich toll, dass das auch so passiert. Also danke für beide Gäste an der Stelle und für die Kombination. Aber jetzt mal rübergeworfen zu dir, was fandst du da besonders prägnant?
Also prägnant und bitter ist halt einfach, finde ich, dass es einfach nicht funktioniert und dass das System aus so unfassbar vielen oder dass das System so unfassbar viele Barrieren hat und so viele Menschen ausgrenzt und dass es gefühlt überhaupt keinen Fokus gibt auf dieses Thema. Das finde ich erstmal an sich schon wirklich bestürzend und schlimm. Und für ein reiches Land wie Deutschland ist es auch echt eine Schande, finde ich. Dazu kommt noch, dass eben genau dieser Punkt, es werden immer mehr Leute übrigens, die darauf angewiesen sind. Ich habe mal vor 10 Jahren für meinen damaligen Arbeitgeber, die touristische Fachzeitschrift FVW, einen Artikel geschrieben zur Alterung der Gesellschaft, was das für die Reisebranche bedeutet. Der Titel war, da rollt was auf uns zu. Und da Teil dieses Artikels war so ein Graph, der gezeigt hat, so wann wird die deutsche Gesellschaft eigentlich alt? Und das war dann so ums Jahr 2050, da kommt ein massiver Schub. Und dann habe ich so gemerkt, oh, das bin ja ich. Total so ein Aha-Moment, wo man denkt, so, ja, dann kommt die Alterung der Gesellschaft. Ja, du bist die Alterung der Gesellschaft. Dauert übrigens auch nicht mehr lange. Also, wir sind alle davon betroffen. Und einen richtig starken Satz, finde ich, den Raoul auch gebracht hat, war, diese Verbesserungen, die da stattfinden, die nützen allen. Auch aus journalistischer Perspektive ein barrierefreier Text. Ein leicht verständlicher Text ist immer ein guter Text, denn alle werden ihn gut lesen können. Und genauso ist es halt mit einer Mobilitätslösung. Eine Mobilitätslösung, die einfach ist, barrierefrei in jeglicher Hinsicht, vielleicht auch logisch, gut erreichbar und. Oder vielleicht auch in Bezug auf Daten, transparent, immer in Echtzeit so. Das ist einfach für alle die bessere Lösung. Und man sollte vielleicht diesen Ansporn einfach mitnehmen und sagen, lass es doch einfach gut machen. Punkt.
Nichts mehr hinzuzufügen. Tobias.
In diesem Sinne.
Lange Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bewertet uns, liked uns, abonniert unsere Kanäle und ich sage mal bis bald zur nächsten Folge.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.